Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Salzburg. Ich bin Dorothea Sauer und heute gehen wir der Frage nach, wie unser Mobilitätsverhalten zustande kommt. Ist es ein Spiegel unserer Werte, unserer Gewohnheiten oder ist es gar biologisch geprägt? Darüber spreche ich mit Doktorin Elisabeth Oberzaucher. Sie ist Professorin an der Universität Wien und wissenschaftliche Direktorin des Urban Human Institute. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Vielen Dank, hallo Dorothea.
Du hast Biologie studiert und arbeitest als Verhaltensbiologin. Ich würde dich bitten, dass du zum Einstieg kurz darstellst, wie sich die Verhaltensbiologie mit Fragen der Mobilität auseinandersetzt.
Also aus verhaltensbiologischer Sicht ist das Thema Mobilität grundsätzlich schon mal spannend, deswegen, weil Mobilität immer schon ein Thema war. Früher in unserer Evolutionsgeschichte sind wir den Ressourcen nachgezogen, muss man sich das so vorstellen, in der Savanne mit Regenzeiten und Trockenzeiten. Da haben wir uns doch einigermaßen bewegt, um einfach ja nicht zu verhungern, nicht zu verdursten. Und natürlich war auch in unserer Evolutionsgeschichte Mobilität ein großer Energiefaktor. Ja, also wenn man da herumziehen muss, seine 7 Sachen auch noch auf dem Rücken herumschleppen muss, dann kostet das ordentlich an Energie. Das heißt, im Laufe unserer Evolutionsgeschichte haben wir versucht zu optimieren, möglichst wenig physiologische, körperliche Energie auszugeben, um von A nach B zu kommen. Aber von A nach B zu kommen war wichtig. Und insofern ist natürlich es wenig verwunderlich, dass wir heute uns eher auf motorisierte Verkehrsmittel eigentlich verlassen, weil es ist die beste Strategie, um den Energieverbrauch aus unserem eigenen Körper auszulagern. Ja, also da brauchen wir ja nur sitzen, brauchen uns nicht viel bewegen. Und dieses Energiesparen, das prägt halt bis heute sehr stark unsere Mobilitätsentscheidungen, was aber nur ein sehr kurzsichtiges, engstirniges Energiesparen ist, weil natürlich kostet motorisierte Mobilität ein Vielfaches an Energie von dem, was aktive Mobilität an Energie kostet.
Das heißt, wir haben den Energieverbrauch ausgelagert von unseren Körpern in die Umwelt.
Genau, wir lassen jetzt uns mobil sein und sind es nicht mehr selber.
Was beeinflusst denn unser Mobilitätsverhalten? Welche Rolle spielen dabei Biologie? Das hast du schon angesprochen, Energie sparen auf biologischer Ebene. Welche Rolle spielen Gewohnheiten und welche Rolle spielen aber auch soziale Normen?
Wir sind Gewohnheitstiere, also wir machen sehr viel einfach deswegen, weil es etwas ist, was wir zuvor schon gemacht haben. Und sind relativ schwer aus unseren ausgetretenen Pfaden irgendwie rauszulenken. Ja, also wenn wir uns mal was angewöhnt haben, dann was anders zu machen, das erfordert Willenskraft oder irgendetwas, was sich in den Umgebungsbedingungen verändert, sodass wir aus diesen eingefahrenen Pfaden einfach irgendwie rausgeschubst werden. Das mit den sozialen Normen ist vor allem, was die Mobilität am Land betrifft, irrsinniges Thema, weil eben Mobilität im ländlichen Raum schon auch sehr stark eine Frage ist, die mit Status und Statussymbolen zu tun hat. Ja, also das fängt ja schon an mit Jugendlichen, die so die erste Revolution der Erlangung der Eigenmacht quasi dadurch haben, dass sie ein Mofa haben, quasi ihr erstes motorisiertes Gerät da unter sich haben. Da sind sie dann plötzlich eigenständig mobil und da geht dann was. Und diejenigen, die halt keins haben, das sind immer so ein bisschen die, ja, zu Bemitleidenden vielleicht. Und dann geht es halt weiter, ein Auto zu haben und nicht nur irgendein Auto zu haben. Also das neue Auto, das ich mir angeschafft habe, ist Gesprächsstoff im ganzen Dorf. Während ja das neue Fahrrad, ja, das interessiert vielleicht so der 1, 2, 3 andere, aber das Dorf interessiert sich fürs neue Auto.
Wobei die SUV-Dichte und Allraddichte in Wien ja auch nicht zu vernachlässigen ist, oder?
Ganz schrecklich, es ist fürchterlich. Ich gehe durch die Straßen von Wien und denke mir, wie wahnsinnig ist denn das? Das sind Leute, die nicht einmal mehr in ihre Parkplätze reinpassen, in die Parkgaragen nicht mehr einfahren können, weil sie solche riesen Dinger fahren. Und wozu? Weil sie glauben, sie einen besseren Überblick über das Geschehen, was im Übrigen der größte Irrglaube ist, weil das, was unmittelbar um sie herum geschieht, das kriegen die Leute im SUV gar nicht mit.
Was ermöglicht uns denn, unsere Routinen zu ändern? umzusteigen vom Auto auf den Bus oder das Fahrrad? Ist das nur eine Frage des passenden Angebots oder spielen da auch noch andere Aspekte eine Rolle?
Das Angebot ist total wichtig. Ja, also wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt als das eigene Auto, dann gibt es die einfach nicht. Ja. Und das trifft sicher auf diejenigen zu, die eben abgeschieden in irgendwelchen Bergbauernhöfen wohnen. Da hat man genau keine andere Möglichkeit, wenn man Strecken täglich zurücklegen muss. Für diesen täglichen Mobilitätsbedarf ist hier sicher das individuelle motorisierte Fahrzeug nicht ersetzbar. Aber die allermeisten von uns leben ja nicht auf diesen Einzellagen irgendwo weit weg. Die allermeisten von uns leben in der Regel durchaus in einem Umfeld, wo man sagen kann, ich habe eine einigermaßen annehmbare öffentliche Verkehrshaltestelle, das heißt auch mit einem Taktangebot in einem Umkreis, wo ich entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder schlimmstenfalls mit dem E-Bike durchaus in einer Zeit hinkommen kann, die sinnvoll ist. Aber selbst wenn ich weiter weg wohne von der nächsten öffentlichen Haltestelle, dann steige ich halt meinetwegen für dieses letzte Stückel rauf auf meinem Bergbauernhof ins Auto, aber halt fürs letzte Stückel. Ich fahre nur bis zum nächsten Bahnhof, lasse dort mein Auto stehen und steige dann in den Zug ein und fahre nicht die gesamte Strecke mit dem Auto. Das ist etwas, was in unserem Denken überhaupt nicht drinnen ist, weil natürlich das Auto steht vor der Tür, das habe ich eh. Wir sind uns auch nicht dessen bewusst, was die laufenden Kosten von so einem Auto überhaupt sind, weil eben also die Anschaffungskosten sind hoch und dann irgendwie so, ja, tanken muss man und Reifen wechseln und Pickerl machen und ich weiß nicht was alles. Also es kostet ja nicht nur viel, sondern es ist auch eigentlich ziemlich zeitaufwendig, sich um dieses Gefährt zu kümmern. Und das ist eh da. Und dann ist es eigentlich nicht in unserem Denken drinnen, dass man eben dieses Gerät nicht nutzt, um wirklich bis ans Ziel zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr schade für diejenigen, die hinterm Steuer ihre Zeit tatsächlich wegschmeißen. Weil wenn man hinterm Steuer sitzt, dann fährt man und macht genau sonst nichts. Wenn man andere Mobilitätsformen nutzt, dann ist man nicht nur damit beschäftigt, von A nach B zu kommen, sondern man erreicht noch was anderes damit. Also wenn ich jetzt aktiv mobil bin, also zu Fuß gehe oder mit dem Radl fahre, dann tue ich etwas für meine persönliche Fitness.
Ich merke, wenn ich bei uns schaue, die Parkplätze bei der Bahn sind sehr besetzt durch die neuen Taktmöglichkeiten, die es auch gibt. Hat sich da was verändert?
Da verändert sich durchaus etwas und das hat eben nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass das Angebot, also die Vertaktung vom öffentlichen Verkehr besser geworden ist. Dieses Park and Ride wird eigentlich überall wahnsinnig gut angenommen. Es hat auch etwas damit zu tun, dass das Autofahren teurer geworden ist. Und es hat nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass ihr auch am Zielort irgendwo das Auto dann lagern muss, bis ich es wieder brauche. Also dieses parkende Auto, wenn ich jetzt in eine Stadt reinfahre, bedeutet nicht nur Kosten, sondern auch, ich muss erst einmal einen Platz finden, wo ich es unterbringe. Und diese Parkplatzsuche gestaltet sich zunehmend schwierig, weil natürlich auch in Städten eben aufgrund von Umgestaltung vom öffentlichen Raum und dergleichen immer weniger Parkplätze zur Verfügung stehen. Und dementsprechend wird es einfach auch weniger attraktiv, tatsächlich die gesamte Strecke mit dem Auto zurückzulegen. Und diejenigen, die immer noch drauf pochen, dass es nur mit dem Auto geht und die sich davon nicht abbringen lassen, das sind meistens diejenigen, die es noch nie ausprobiert haben. Also die noch nie versucht haben, wie sich es denn anfühlen würde, wenn man eben Wegeketten ein bisschen anders denkt und ein bisschen anders organisiert. Wenn man es einmal ausprobiert hat, dann ist das erste Fremdeln überwunden und die Erfahrung ist meistens eine positive und dann ist die Umsteigebereitschaft durchaus erhöht.
Du bist ja Wissenschaftlerin. Sind die Spezifika des ländlichen Raums, wenn es um das Thema Mobilität geht, genug erforscht und haben wir in Österreich dazu alle notwendigen Daten, die uns gute Strategien und Maßnahmen ableiten lassen?
Nein. Also ganz klares Nein. Also der ländliche Raum ist ja auch nicht der ländliche Raum. Wir haben in Österreich eine hohe Diversität, denkt man gerade in der Steiermark, also eigentlich in all den gebirgigen Bundesländern ist es ja vergleichsweise noch einfach, weil sich die Mobilität entlang der Täler organisiert und auch die Siedlungen. Das heißt, da geht es eigentlich noch einigermaßen. Wirklich schwierig ist der ländliche Raum so im flachen Niederösterreich, ja, wo die Dörfer einfach so verstreut sind, wo es wirklich schwierig ist, eine gute, nachhaltige Mobilitätsstruktur auch aufzubauen. Es ist sicher noch einiges zu tun, um zu verstehen, was kann man tun, um Menschen zu bewegen, aber auch, wie kann man so ein System auch nachhaltig erhalten. Und nachhaltig meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Finanzierung, sondern auch im Sinne dessen, dass man sagt, dieses öffentlicher Verkehr, Mikro-ÖV-Angebot ist tatsächlich die ökologisch nachhaltigere Lösung. Ja, weil, also wenn ich jetzt so an einen Bergbauernhof denke, wenn da ein Bus rauffährt, ist das alles andere als nachhaltig. Also das ist gescheiter, die Menschen nutzen wirklich ihr eigenes Automobil, auch aus ökologischer Sicht.
Aus Sicht der Verhaltensbiologie, worauf schaut ihr, was notwendig ist, damit Menschen Verhalten ändern oder etwas ausprobieren, was sie bis jetzt noch nicht ausprobiert haben?
Aus Sicht der Verhaltensbiologie, wenn man sich Mobilität so anschaut, ist Mobilität eigentlich oder jede Reise ist eine kognitive Herausforderung. Also wir müssen ja nachdenken, wie wir von A nach B kommen. Wenn ich jetzt mir so eine klassische Fahrt mit dem Auto vorstelle, da habe ich über die gesamte Reise hinweg sehr viele kleine Entscheidungen zu treffen. Ja, also es ist jetzt nicht wirklich kompliziert, dass ich aus dem Haus gehe, das Auto starte und losfahre. Aber über die gesamte Strecke hinweg muss ich eigentlich mental da sein und muss irgendwie schauen, was tun die anderen. Biege ich da jetzt links oder rechts ab? Die rote Ampel, Parkplatzsuche etc. etc. Das heißt, ich habe so eine gleichmäßige Verteilung dieser Entscheidungen, die auch anstrengend sind, über die gesamte Reise. Wenn ich jetzt diese gleiche Strecke mit dem Zug oder mit dem öffentlichen Verkehr zurücklegen würde, da schaut das ein bisschen anders aus. Da habe ich am Anfang der Reise so eine kognitive Herausforderung. Ich muss zuerst meine Route planen und dann muss ich vielleicht auch noch das Ticket kaufen. Aber dann habe ich es eigentlich schon erledigt. Ja, also in dem Moment, wo ich dann in den Verkehrsmittel drin sitze, kann ich mein Hirnkastel entweder ganz ausschalten oder ich widme mich anderen Dingen, lese ein Buch, arbeite ein bisschen, schlaf, schau mal einen Film an, was immer. Aber ich kann sozusagen hier mein Gehirn wirklich anderen Dingen widmen. Aber weil eben am Anfang diese Hürde, diese kognitive Herausforderung so hoch ist, haben wir da tatsächlich so Einstiegsschwierigkeiten, weil das fühlt sich nach viel mehr an, obwohl die gesamtkognitive Belastung im öffentlichen Verkehr geringer ist, als wenn ich selber fahren würde.
Ich bin ja auch Autofahrerin und wenig gewohnt im Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ich in mein Auto steige, dann habe ich mein Navi, das sagt mir, wann ich ankommen werde. Wenn ich jetzt mit Bus oder Bahn fahren würde, dann müsste ich am Plan nachschauen, dann müsste ich meine Wegzeiten anders planen und das wäre für mich eine große Umstellung.
Genau. Und natürlich wird diese Hürde immer geringer, je häufiger ich das nutze, je vertrauter ich mit dem System bin. Und wenn es um Pendeln geht, da funktionieren wir dann im öffentlichen Verkehr genauso automatisiert, wie wenn wir uns einfach nur ins Auto setzen würden. Aber gerade so dieses erste Mal einsteigen ist eine wahnsinnige Hürde. Und daran arbeiten wir, also da versuchen wir tatsächlich zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, um diese Anfangshürde, es ist so kompliziert, abzubauen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Einerseits die Informationssysteme, die intuitiver zu gestalten, dass die Menschen eben sowas wie Reiseplanung und Ticketing leichter machen können. Das funktioniert zunehmend besser. In der Steiermark sehr beliebt die Busbahn-BIM-App. Falls die noch nicht installiert habt, die ist super. Da kriegt man wirklich alle Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, die besten Routen ausgespuckt und hat meine Mobilität in der Steiermark tatsächlich revolutioniert. Ist sehr, sehr schön. Und dann geht es natürlich auch darum, wie geht es uns auf der Reise? Ja, also das Auto ist ja mehr als nur ein transportfähiger Untersatz, sondern das ist ja unsere Blase, unser eigenes Territorium, also das gehört mir, das ist wie ein mobiles Zuhause eigentlich. Was auch sehr lustig ist, weil die Autoindustrie versucht das gerade tatsächlich konkret umzusetzen. Da gibt es einen Designprofessor, der die Einschränkungen der Automobilität durchaus sieht, nämlich im Sinne dessen, dass ja alle Straßen verstopft sind, man eigentlich nicht mehr vorwärts kommt, im Stau steht, keinen Parkplatz findet, also viel mehr Zeit im Auto verbringt, als man eigentlich für die Strecke von A nach B brauchen möchte. Und die Autoindustrie ist ja nicht blöd, ja. Die macht dann daraus tatsächlich einen Gewinn dahingehend, dass sie sagen so, na gut, dann machen wir das Wohnzimmer draus. Ja? Dann ist sozusagen dieser Transportaspekt gar nicht mehr der zentrale, sondern es geht darum, dass ich mich wohlfühle. Das schafft das Auto recht gut, ja, weil es auch meins ist und weil ich dort irgendwie so eben meine Taschentücher und meine Kaugummis und was auch immer auch lagern kann. Auch das muss natürlich in alternativen Mobilitätsformen entsprechend passen, dass ich eine gute Aufenthaltsqualität habe. Und auch da kann die Verhaltensbiologie sehr gut beitragen, dass wir sagen, wie gestalte ich denn eigentlich so einen Innenraum in einem Fahrzeug, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Menschen auch mit den anderen Fahrgästen sich wohlfühlen und dass dieses Reiseerlebnis ein positives ist.
Welche internationalen Mobilitätskonzepte könnten denn da ein Vorbild für den ländlichen Raum in Österreich sein? In welchen Ländern gelingt das sehr gut und wie wurde es dort geschafft, den Menschen diesen Umstieg zu ermöglichen?
Also ein ganz zentraler Punkt im ländlichen Raum ist die Flächenverteilung. Also wenn man sich anschaut, wie sind denn die Verkehrsflächen im ländlichen Raum organisiert, das ist motorisierte Mobilität. Und vielleicht gibt's da und dort einen Radweg, aber der ist für die Freizeit gedacht. Ja, also der führt nirgendwo hin, wo man einkaufen geht oder sonst irgendwas, sondern durch die schöne Natur. Gehsteige sind auch irgendwie so manchmal vorhanden. Enden an seltsamen Orten sind sicher nicht barrierefrei gestaltet und führen auch häufig nicht dorthin, wo man eigentlich auch gehen muss, nämlich einkaufen zu den Ärzten und dergleichen. Also de facto ist die Flächenverteilung gerade im ländlichen Raum so, dass eine Mobilität, die nicht mit einem Motor erfolgt, eigentlich lebensgefährlich ist. Damit fängt es eigentlich an. Also ich muss die Möglichkeit haben, sicher mich zu bewegen, innerörtlich, aber auch ganz wichtig ist zum Beispiel das Erreichen von einer Bushaltestelle. Ich weiß nicht, wie viele Bushaltestellen ich schon fotografiert habe auf meinen Reisen durch Österreich, wo man mitten auf der Bundesstraße hat man dann irgendwie so eine Einbuchtung, ja, da bleibt der Bus stehen, das ist eh nett, da gibt es sogar Bushäusel. Und dann schaue ich nach links und dann schaue ich nach rechts und denke mir, und wie komme ich da hin? Also wenn mich jemand mit dem Auto dorthin bringt, dann kann ich in den Bus einsteigen. Aber sonst zu Fuß gehe ich über die Bundesstraße, wo mit 100 km/h die Leute an mir vorbeiknallen. Das wird wahrscheinlich nicht eine viel genutzte Bushaltestelle sein. Also das ist einmal das ganz Zentrale, dass wir Raum haben, um eben andere Mobilitätsformen auch überhaupt auszuführen. Und dann kommt natürlich das Angebot dazu. Das muss verlässlich sein. Das muss auch in einer entsprechenden Taktung angeboten werden. Im ländlichen Raum ist ein Stundentakt, glaube ich, etwas, was absolut ausreichend ist. Man kann sein Leben organisieren. Ja, also wenn man jetzt in dieser Autodenke drinnen ist, die so funktioniert, dass ich immer zum spätestmöglichen Zeitpunkt mein eigenes Haus verlasse, dann wird einem ein Stundentakt urarg vorkommen. Ja. Aber de facto kann man tatsächlich dadurch, dass man ein bisschen Flexibilität reinbringt, durchaus mit einem Stundentakt sehr gut funktionieren, sämtliche Termine so wahrnehmen, wie man möchte. Und in der Zeit, die davor oder danach ein bisschen Platz hat, macht man halt Erledigungen und hat aber eben die Zeit, die man im Bus oder im Zug verbringt, für sich gewonnen. Also unterm Strich ist es tatsächlich so, dass man mehr Zeit hat, wenn man vielleicht ein bisschen länger unterwegs ist, aber nicht selbst am Steuer sitzt.
Das heißt, die sind aber auch Unternehmen, Institutionen, Kindergärten gefragt in Bezug auf ihre Öffnungszeiten und zum Beispiel Arbeitsbeginn oder Arbeitsendzeiten.
Absolut. Also Verkehrsplanung ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit, ja, weil wir haben einfach ein System, da geht es nicht nur um die Fahrt von Voitsberg nach Graz, sondern diese Fahrt von Voitsberg nach Graz ist eingebettet in ein hochkomplexes Verkehrssystem, wo es ja auch für Menschen aus Voitsberg oft vielleicht nicht reicht, nach Graz zu kommen, sondern man muss weiter nach Bruck oder nach Leoben oder nach Leibnitz. Um diese Strecken zurücklegen zu können, muss ich umsteigen. Und wenn jetzt ganz kleinteilig nur Voitsberg nach Graz optimieren wird, dann wird das bedeuten, dass ich dann beim Umsteigen ewig lang auf meinen Anschluss warte. Und deswegen passt es dann oft nicht zusammen mit einer Schulöffnungszeit. Und da brauchen wir tatsächlich ein bisschen Flexibilität von den Schulen, von den Unternehmen und dergleichen. Wenn dadurch die Mobilität auch nachhaltig erfolgen kann, haben alle gewonnen.
Und dann muss ich ja noch vom Voitsberg in die Dörfer kommen und auf die Berge.
Eben.
Fallen dir so Vorbilder ein? In welchen Staaten ist das gut gelungen? In welchen Regionen? Und wie sind die das angegangen?
Die Niederlande sind allseits bekannt, wo man sagen kann, die aktive Mobilität, vor allem die Radfahrmobilität, die ist Nummer eins. Da kommt der öffentliche Verkehr erst nach der Radmobilität, was zurückgelegte Strecken betrifft. Und das steht und fällt eben mit einer sehr tollen Infrastruktur, die wirklich auch den Fahrrädern Vorrang gibt, wo auch eben entsprechende Parkmöglichkeiten da sind. Aber auch eben, weil du vorhin Unternehmen angesprochen hast, wenn ich mit dem Radl in die Arbeit fahre, dann möchte ich mir vielleicht duschen. Also auch da eben kreative Lösungen zu entwickeln, spielt eine wichtige Rolle. Das, was die Niederlande auch noch sehr, sehr toll machen, ist, dass sie tatsächlich ihr Mobilitätsangebot in ein Lebensangebot eigentlich einbetten. Also da gibt es zum Beispiel, also früher waren es Karten, mittlerweile funktioniert es wirklich nur noch über eine App am Handy, dass alles, die Reservierungen, aber auch die Bezahlung nicht nur für Mobilitätsbedürfnisse, sondern auch für Bibliotheksausleihungen, für kulturelle Angebote, für Sportangebote genutzt werden kann. Also ich habe eine App für alles, was super ist. Weil da haben wir ja, wir in Österreich tatsächlich, ich habe jetzt die Busbahn-BIM-App gelobt, aber wir haben tatsächlich ein bisschen am Fleckerlteppich an unterschiedlichen Mobilitätsapplikationen und jede funktioniert ein bisschen anders und überall muss ich mich einlernen. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Und wenn es wirklich nur noch eine Plattform gibt für alles, dann bedeutet das natürlich eben auch, was die kognitive Herausforderung betrifft, einen immensen Gewinn.
Ich war ja begeistert vom Bahnhof in Amsterdam mit der Fahrradgarage.
Absolut toll, gell?
Natürlich ist Holland flach.
Holland ist flach. Mit Hilfe von E-Bikes kann man mittlerweile durchaus auch Höhenmeter machen, selbst wenn man nicht super fit ist. Also da hat man durchaus auch bei uns mittlerweile Möglichkeiten, auf zwei Rädern gut voranzukommen.
Wenn wir jetzt gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen, auf welchem Weg bewegen wir uns und wie werden wir uns in 20 Jahren im ländlichen Raum fortbewegen? Die Cassandra ist jetzt gefragt.
Die Cassandra, die ich nicht bin, weil die Zukunft lässt sich schwer erforschen, weil wir dazu noch keine Daten haben. Grundsätzlich bewegen wir uns langsam, aber doch in die richtige Richtung. Das heißt im Prinzip, es gibt eine Verbesserung des Angebots, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Es gibt auch zunehmend in Gemeinden Initiativen, um die Geh- und Fahrradinfrastruktur zu verbessern. Also ja, es passiert was, es geht langsam. Also ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren schon dort sind, dass diese unterschiedlichen Mobilitätsformen tatsächlich sich auf Augenhöhe begegnen können. Ich denke mir, dass jetzt ja in kurzer Zeit ein großer Meilenstein für vor allem die Mobilität in der Steiermark eröffnet wird. Das ist nämlich der Tunnel, der aufgehen wird am 14. Dezember. Es wird in den Medien ganz viel darüber geredet, irgendwie so, wie schnell man jetzt von Wien in Klagenfurt ist oder von Graz in Klagenfurt, über diese großen Distanzen. Aber de facto bedeutet ja der Choralm-Tunnel und dann in weiterer Folge wird auch der Semmering-Tunnel wieder eine Neuerung bedeuten, dass sich die gesamte Verkehrsplanung verändert, also nicht nur in der Steiermark, sondern auch drumherum, weil eben diese schnellen Verbindungen den Takt vorgeben für alles drumherum. Und das bedeutet, und das ist wieder etwas, was ein bisschen ungemütlich wird, dass aktuell 90% der Verbindungen sich ändern werden. 90%. Also eigentlich alle. Ja, also für sehr viele Verbindungen ist das im Minutenbereich. Aber gleichzeitig, also es wird nicht nur anders, sondern es wird tatsächlich auch besser dahingehend, dass es einfach mehr Verbindungen gibt, dichtere Takte. Wenn sich so etwas verändert, dann ist das immer eine Gelegenheit auch, um zu sagen, schauen wir es uns mal an, probieren wir es mal aus. Und es gibt ja diese Freizeittickets, die sehr, sehr günstig zu erwerben sind. Ich könnte es doch mal für eine Freizeitaktivität ausprobieren, mir anschauen, wie funktioniert denn das für mich, dieses System. Und wenn es mir taugt, dann kann ich das dann in meinen Alltag überführen. Vielleicht bedeutet das dann tatsächlich auch auf längere Sicht, dass viele Menschen sagen, ja, nachhaltige Mobilität ist tatsächlich etwas, was mir Spaß macht, was ich mehr einbauen möchte in meinem Leben.
Elisabeth, herzlichen Dank für den spannenden Einblick und für das Gespräch.
Dankeschön, Papa.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.